War Marc Aurel ein guter Kaiser? Das ist eine Frage, die kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Warum gilt er als guter Kaiser? Ist eine Frage, die kann man wieder anders beantworten. Also war Marc Aurel ein guter Kaiser? Ja, in den Augen der Römerinnen und Römer, ja. Weil wir aber heute wissen, dass er eben dieses philosophische Werk verfasst hat, da gibt es eben dann oft eine Reihe von Missverständnissen. Denn ich denke, Marc Aurel ist kein guter Herrscher im Sinne des 21. Jahrhunderts. Also Frage nach Menschenrecht oder nach Gleichberechtigung oder eben auch nach Verteilung der Macht in einem staatlichen oder gesellschaftlichen System. Das ist ihm vollkommen fremd, denn das spielt im 2. Jahrhundert eigentlich keine Rolle. Oder auch beispielsweise das Leben der vielen Sklavinnen und Sklaven im Römischen Reich.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Landesausstellung Marc Aurel, die vom 15. Juni bis zum 23. November 2025 in Trier zu sehen ist. Das heutige Gespräch konzentriert sich auf den Kaiser Marc Aurel, seine Lebensgeschichte und den dazu passenden Teil der Landesausstellung im Rheinischen Landesmuseum Trier. Wir erfahren von Marc Aurels Herkunft und seinem Weg zum Kaisertum, die Entstehung seiner Selbstbetrachtungen und die Bedeutung der stoischen Philosophie während seiner ereignisreichen Zeit an der Spitze des Römischen Reiches. Außerdem stellen wir uns die Frage, ob Marc Aurel ein guter römischer Kaiser war. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dazu gehört vor allem die passende Folge zum anderen Teil der Landesausstellung im Stadtmuseum Trier. Frau Kurze und Frau Huber stellen sich und ihren Weg zum Thema vor und danach steigen wir ein mit der Herkunft des späteren Kaisers Marc Aurel. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Mein Name ist Anne Kurze. Ich bin die Ausstellungsleiterin im Rheinischen Landesmuseum Trier und Ausstellungs- und Projektleitung auch der aktuellen Landesausstellung Marc Aurel, Kaiser, Feldherr, Philosoph. Ich arbeite bereits seit fast 20 Jahren im Rheinischen Landesmuseum. Ich habe hier schon verschiedene Dinge gemacht. Ursprünglich bin ich zuständig gewesen für die Museumsdidaktik im Haus und habe das Marketing hier geleitet. Ja, und seit 2016 bin ich Projektleiterin der Ausstellung und zuständig hier im Haus auch für die kunsthistorische Sammlung. Und ja, Trier ist ja bekannt für die großen Landesausstellungen. Da durfte ich die Ausstellung zu Karl Marx, zum Untergang des Römischen Reiches und jetzt zu Marc Aurel leiten. Und das ist immer wieder ja was ganz Besonderes, diese wirklich großen und besonderen Projekte dann begleiten zu dürfen.
Mein Name ist Helena Huber. Ich bin klassische Archäologin, war schon zur Landesausstellung der Untergang des Römischen Reiches hier am Rheinischen Landesmuseum tätig und bin jetzt in der Position als hauptverantwortliche Kuratorin im Rahmen von Marc Aurel, Kaiser, Voltaire, Philosoph hier am Rheinischen Landesmuseum. Ja, und ja, das war für mich eine ganz besondere Chance, hier mitzuarbeiten bei einer so großen Ausstellung auf ja, Marc Aurel, einem Kaiser, der ja den meisten ein Begriff ist wegen der Philosophie, aber nicht unbedingt wegen seiner ja, Position als römischer Kaiser bekannt ist, den eben in die Öffentlichkeit zu bringen, um für viele Leute greifbar zu machen.
Sie haben es schon angesprochen, Marc Aurel hat viele Facetten. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Biografie und werden diese ganzen wichtigen Aspekte unterwegs besprechen. Also angefangen bei der Geburt, wie so oft. Wo kommt Marc Aurel her und wie wird er zum römischen Kaiser?
Ja, das ist eine ganz unglaubliche Geschichte, denn Marc-Aurel war von Geburt an eigentlich nicht für die Kaiserposition vorgesehen. Das ist etwas, was aus dem Zeitgeist heraus dann entsteht und möglich wird. Ursprünglich kommt seine Familie väterlicherseits aus Spanien, hatte sich aber in der Zeit um 121, um die Geburt Marc-Aurels, dann bereits in der im Machtzentrum Rom, in der Hauptstadt des Reiches, etabliert. Vor allem der Großvater hat eine unheimlich erfolgreiche politische Karriere, steht sehr nah an am Kaiserhaus, vor allem mit Hadrian, dem Kaiser, der jetzt in der Zeit, in der wir uns dann auch am Beginn der Ausstellung befinden, mit dem ist er sehr gut verbunden. Er wird geschätzt als Politiker. Und über die Zeit, als Marc-Aurel dann 121 geboren wird, wird er erstmal als Senatorensohn aufgezogen. Er wird gut ausgebildet. Wir erfahren von ihm selbst, dass er sehr viele Lehrer hatte, auch privat, also vor allem Privatlehrer hatte. Also er musste sehr ausführlich betreut und wird sehr ausführlich ausgebildet. Denn man hat die Erwartung an ihn, dass er seinem Großvater und auch seinem Vater politisch nachfolgt. Sein Vater stirbt recht früh, also ist vor allem der Großvater seine Bezugsperson. Und dann passiert etwas, was in der Zeit gar nicht mal so unüblich ist, denn Hadrian, der amtierende Kaiser, muss sich um seine Nachfolge kümmern. Also er hat selbst keinen Sohn, er wird aber älter, wird kränklicher und muss nun seinen Nachfolger suchen und diesen dann auch adoptieren, also als einen Sohnes statt annehmen. Das ist dann auch die Adoption, schafft dann auch die Legitimation, also die Bestätigung, dass der Erwählte dann auch dem Kaiser nachfolgen kann. Und das ist etwas, was auch schon vor Hadrian passiert ist, etwas, was sich etabliert hat. Das nennen wir heute Adoptivkaisertum. Und Hadrian wählt zunächst einen Senator aus, der schon krank zu sein scheint, wenn man den antiken Quellen glaubt, und dann auch noch vor Hadrian stirbt. Also da war die Nachfolgeregelung von Hadrian zunächst einmal nicht erfolgreich. Und die zweite Wahl von Hadrian, die ist aber ein weiterer Senator, Antoninus Pius heißt dieser dann. Und das ist auch der Onkel von Marc-Aurel. Also da taucht Marc-Aurel im Gedankengang schon auf. Auch zuvor bei der ersten Wahl hatte Hadrian Marc-Aurel schon versucht, in die Position Richtung Kaiserthron zu rücken. Da hat eine Verlobung stattgefunden. Und dieses Adoptivkaisertum, das führt dazu, dass Marc-Aurel, dessen Familie sehr nah am Kaiserhaus ist, eben die Chance bekommt, hier berücksichtigt werden zu können. Das ist etwas ganz Spannendes zu dieser Zeit. Hadrian erwählt Antoninus Pius und erwählt ihn mit seinem Nachfolger, belässt es aber nicht dabei. Er will den Nachfolger seines Nachfolgers festlegen, denn Antoninus Pius hat zwar Kinder gehabt, die aber, vor allem die Söhne, die jetzt in dieser Situation wichtig gewesen wären, hat keinen überlebenden Sohn. Also auch bei ihm wird es letztendlich so sein, dass er wiederum einen Nachfolger, einen Thronfolger adoptieren müsste. Und das überlässt Hadrian nicht dem Antoninus Pius selbst, sondern schreibt ihm das vor. Und auch da kommt dann wieder Marc-Aurel ins Spiel. Also Hadrian befiehlt sozusagen Antoninus Pius, dass er ihn adoptieren soll. Und damit ist letztendlich Marc-Aurel dann fix in der Thronfolge vorgesehen. Etwas, was man 121, als er geboren wurde, so noch nicht hat absehen können.
Jetzt ist er in der Thronfolge. Wie wird er dann konkret zum Kaiser?
Zum Kaiser wird er dadurch, dass es folgen, ich glaube, als Hadrian den Antoninus Pius ausgewählt hat, da war er schon recht alt und man hatte, glaube ich, ein bisschen erwartet, dass Antoninus Pius jetzt einige Jahre lang herrscht und dann Marc-Aurel ziemlich schnell auch nachfolgen wird. Tatsächlich ist es aber so, dass Antoninus Pius noch 23 Jahre Kaiser ist. Eine sehr, sehr lange Zeit, eine außergewöhnlich lange Regierungszeit. Und in dieser Zeit wird Marc Aurel ausgebildet. Er hat auch hier wieder Privatlehrer. Wir wissen, dass Antoninus Pius den Herodes Atticus, einen ganz reichen, einflussreichen Politiker und Gelehrten aus Athen, eigens für die Ausbildung Marc Aurels nach Rom kommen lässt. Hier sollten wir auf jeden Fall ja noch erwähnen, dass Marc Aurel ja nicht alleine ein Kronprinz ist, sondern einen Adoptivbruder hat, Lucius Verus. Auch eine ganz spannende Situation, denn Lucius Verus ist der Sohn des ja erst ernannten Nachfolgers Hadrian, also demjenigen, der zu früh gestorben ist. Und auf da hat Hadrian ja beschlossen, dass dieser zusammen mit Marc Aurel adoptiert wird. Also wir haben zwei Kronprinzen. Ja, jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass das eine Konkurrenzsituation war, vielleicht auch, dass Lucius Verus und Marc Aurel sich jetzt als Kronprinzen auch schon ein bisschen ja, positionieren mussten, wer dann jetzt die Nummer eins ist, sozusagen. Aber Marc Aurel war 9 Jahre älter, also ein gewaltiger Altersvorsprung, der seine Position als ja, Nummer eins in der Thronfolge schon ja, recht offensichtlich, recht deutlich gemacht hat. Und dazu kommt, dass Antoninus Pius seine eigene Tochter mit Marc Aurel verlobt. Also Marc Aurel ist eben nicht nur der älteste der Kronprinzen, sondern er ist auch der Schwiegersohn des aktuellen Kaisers nun ab 138. Und ja, neben Herodes Atticus, der für griechische Rhetorik, also für die Ausbildung in der griechischen Sprache zuständig war, gibt es ein lateinisches Pendant sozusagen. Cornelius Fronto, ein römischer gelehrter Politiker, der für die lateinische Seite zuständig ist, für die lateinische Rhetorik. Und ja, es gibt auch jetzt dann bei uns in der Landesausstellung einige Objekte zu sehen, die ein bisschen einen Einblick geben in diese Ausbildung von Marc Aurel und eben auch von Lucius Verus als jüngerer Thronfolger. Da gibt es zum Beispiel einen ja, recht unscheinbaren Papyrus, der uns aber ein ja, Gerichtsprotokoll überliefert, eine Mitschrift. Und da ist ganz, ganz schön noch erhalten auf den Stellen, die man gut lesen kann, dass Marc Aurel und Lucius Verus teilgenommen haben an dieser Sitzung, die von Antoninus Pius, also von dem Kaiser selbst, geleitet wird. Und die beiden sind Beisitzer, sind Berater, also werden da während ihrer 23-jährigen Kronprinzenzeit in die Geschäfte eingebunden, lernen dazu, helfen beim Entscheidungen treffen sozusagen auch schon. Und ja, ich hatte Cornelius Fronto schon erwähnt, den lateinischen Rhetoriklehrer. Da haben wir unheimlich viele spannende Briefwechsel erhalten. Das ist etwas ja, ganz, ganz Besonderes. Und wenn man über Marc Aurel spricht, dann sagt man auch oft, dass man ja, dass es der Kaiser ist, den man ja mit am besten kennt oder die römische Persönlichkeit, die man mit am besten kennt. Und das hängt zum Beispiel auch an diesen Briefen, weil wir Einblicke bekommen in den Austausch zwischen Marc Aurel und seinem Lehrer, der dann über die Zeit auch zum Berater, zum Freund wird. Und die beiden tauschen sich eben ja nicht nur über Hausaufgaben aus, sondern auch über das alltägliche Leben, über die Freizeitgestaltung, über was einen belastet, ob jemand krank ist. Cornelius Fronto ist oft krank, auch der Familie geht es hin und wieder nicht gut. Und dann ja, hat man ganz tolle Einblicke um die Zeit und vor allem eben auch um das Heranwachsen und um das Ausbilden des Marc Aurel. Ja, und nach diesen 23 Jahren, in denen ja, Marc Aurel perfekt vorbereitet wird, er tritt dann 161 das ein, was ja vorausgeplant wurde oder für den Fall man sich vorbereitet hat, nämlich dass Antoninus Pius stirbt.
Prägend für die Herrschaft des Marguerites wird der Stoizismus sein und seine berühmten Selbstbetrachtungen, die er verfasst.
Frau Kurze, fangen wir erstmal bei der Erklärung an. Was überhaupt macht die Philosophie des Stoizismus aus und wie prägt sie dann das Handeln des Marc Aurel?
Ja, der Stoizismus ist also zur Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in der römischen Zeit, im 2. Jahrhundert nach Christus, auch schon ein paar Jahrhunderte alt. Und wie eigentlich alle großen philosophischen Schulen stammt er ursprünglich aus Griechenland und hat von dort aus seinen Weg nach Rom und ins Römische Reich gefunden. Man muss vielleicht noch mal betonen, dass das ganz üblich gewesen ist, dass also alle Sprösslinge der römischen Elite in Philosophie auch unterrichtet worden sind. Das gehörte zum erweiterten Kanon eben ja der römischen Bildungselite, dass man sich auch mit der Philosophie auseinandersetzt. Und bei Marc Aurel scheint es jetzt aber so gewesen zu sein, dass er sich wirklich für die Philosophie begeistert und eben auch gerade für diese Philosophie der Stoa, für den Stoizismus, der ja tatsächlich einige Besonderheiten hat. Also vielleicht ist es auch ganz interessant, nochmal zu erwähnen, dass heute eigentlich die Beschäftigung mit der Philosophie und das Bild von einem Philosophen doch ein bisschen anders aussieht als damals in der Antike. Also damals geht es natürlich auch darum, dass man über Schriften von bekannten Philosophen diskutiert, sie natürlich auch studiert. Aber es geht ganz stark auch darum, dass man nach ja, einem bestimmten Muster, den die Philosophie vorgibt, auch lebt. Also es ist vielmehr eine Art der Lebensgestaltung auch, als wir uns das heute eigentlich vorstellen können. Und darum geht es auch im Stoizismus, also dass ich mein Leben eben auf eine bestimmte Art und Weise gestalte. Und der Stoizismus ist tatsächlich wirklich eher eine relativ strenge Art der Philosophie. Er erwartet nämlich wirklich ganz schön viel von allem. Also es geht erstmal darum, dass man sein Handeln eigentlich vor allem in den ja, Dienst der Gemeinschaft stellen soll. Das ist also ein ganz wichtiger Wesenszug des Stoizismus. Also der Dienst für die Gemeinschaft oder die Gemeinschaft aller Menschen, auf die wird immer ganz, ganz stark hervorgehoben in den stoizistischen Werken. Also es geht darum, die eigene Vernunft zu nutzen im Sinne und im Dienste der Gesellschaft. Die Vernunft ist das, was uns unterscheidet von allen anderen Lebendigen, was es gibt. Und wir haben als Menschen eben die Pflicht, diese Vernunft eben gewinnbringend einzusetzen. Und das heißt gewinnbringend eben nicht nur für uns in einem egoistischen Ansatz, sondern wir müssen die Vernunft eben auch wirklich gewinnbringend einsetzen für die gesamte Gemeinschaft und da eben in den Dienst treten. Also es gibt ja immer wieder auch ja heutige Adaptionen und Erklärungen des Stoizismus, die eher ja aus dem 21. Jahrhundert kommen, versuchen da eben anzuknüpfen, wie kann der Stoizismus heute noch angewendet werden. Interessant ist, dass da eben oft eher im Mittelpunkt steht, ja, wie kann ich dann mein Glück finden mit dem Stoizismus? Denn ja, aber auch eben zugrunde liegt im Stoizismus eben die Vorstellung, dass ich schon auch herausfinden muss, wenn mich eine Situation verunsichert oder ich mit einer Situation konfrontiert bin, kann ich die überhaupt verändern? Und wenn ich die nicht verändern kann, dann muss ich eben versuchen, damit umzugehen. Also ich muss eben auch vieles einfach akzeptieren, lernen. Und daher resultiert auch dieses ja, Vorurteil, kann man sagen, oder was eben auch so umgangssprachlich genutzt wird, dieses, wenn jemand eben stoisch reagiert, dass man eben nach außen eigentlich kaum Gefühlsregung zeigt. Das ist aber, glaube ich, eher eine Art von Missverständnis, weil das ist eigentlich nur ein Merkmal von Stoikerinnen und Stoikern. Es geht bei dieser Trennung darum, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Da geht es natürlich darum, dass mich dann eben nicht alles tangiert, was mir in meinem Leben begegnet. Ich kann eben auch natürlich nicht alles beeinflussen, aber das erschöpft sich eben nicht damit, sondern ich muss eben vor allem mein Leben auf eine bestmögliche Art und Weise nutzen. Und das heißt eben nicht nur für mich zum großen Vorteil, sondern eben wirklich, ich muss meine Rolle, die ich ausfülle in der Gesellschaft, eben auch gewinnbringend für die Gesellschaft nutzen. Und das ist wirklich was, was Marc Aurel, denke ich, sein ganzes Leben auch ja begleitet, diese Vorstellung von einem ganz, ganz starken Pflichtbewusstsein. Und das ist was, was nach allem, was wir eben aus dem Quellenwissen seiner Persönlichkeit auch ganz stark entgegenkommt, denn er wird auch beschrieben als wirklich sehr pflichtbewusst. Und insofern findet er in dieser Philosophie des Stoizismus tatsächlich ja eigentlich seine große private Erfüllung. Ob das jetzt großen Einfluss hat auf seine Politik, auf sein Handeln als Kaiser, das ist, denke ich, nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber im Privaten und in seiner Persönlichkeitsentwicklung, da ist der Stoizismus ganz, ganz wichtig. Und ja, der Stoizismus, dadurch, dass er eben auch als eine Lebensweise gilt, in der man sich ständig auch verbessern möchte und ständig an sich arbeiten muss, gehört tatsächlich auch tägliche Reflexion und tägliche Praxis dazu.
Wir werden uns dann auf die Spurensuche begeben, ob vielleicht doch in der Politik Marc Aurel jetzt etwas von diesen Selbstbetrachtungen, von diesem Stoizismus drin ist. Wir gehen aber erstmal in die Ereignisgeschichte weiter. Frau Huber, was sind die prägenden innen- und außenpolitischen Faktoren der Kaiserherrschaft Marc Aurels?
Als Marc Aurel 161 nach Christus dann Kaiser wird, also Antoninus Pius, sein Vorgänger und Adoptivvater stirbt und Marc Aurel kommt, wie geplant, an die Macht, passiert ja erst einmal etwas, mit dem keiner gerechnet hat. Denn Marc Aurel will nicht alleine Kaiser sein. Er sorgt dafür, er spricht auch mit dem Senat ab. Und da deutet sich eben das sorgfältige und pflichtbewusste Regieren von Marc Aurel schon an, dass sein Adoptivbruder Lucius Verus zusammen mit ihm an der Kaiserposition auf dem Kaiserthron sitzen soll. Und man ja diskutiert in der Forschung noch immer ein bisschen darüber, warum das so passiert ist, warum Marc Aurel diesen ungewöhnlichen Schritt geht. Ein Erklärungsversuch oder eine Möglichkeit ist, dass er damit einen Konflikt vermeiden möchte. Denn ja, Lucius Verus kann natürlich, auch wenn er der Jüngere ist, Ansprüche auf die Kaiserposition stellen und könnte ja da auch Senatoren um sich scharren, um diesem Anspruch Nachdruck zu verleihen. Und bevor eine derartige Situation zu Unruhe im Reich führt, kann es sein, dass Marc Aurel da eben den ganzen Schritt auf den Weg gehen möchte, indem er sagt, wir machen das gemeinsam. Wir sind zwei Adoptivbrüder und nun sind wir zwei Kaiser an der Spitze des Reiches. Eine kleine Nuancierung gibt es aber dann doch zwischen Marc Aurel und Lucius Verus, denn Marc Aurel ist ja religiöses, kulturelles Oberhaupt, also Pontifex Maximus des Römischen Reiches. Er hat diese Position alleine und er nutzt auch da wieder das Mittel der Heirat, um eine Abstufung zu schaffen, denn er macht Lucius Verus eben nicht nur zu seinem Mitkaiser, sondern auch zu seinem Schwiegersohn, indem er ihm seine Tochter zur Frau gibt. Vizilla heißt die Gute. Ja, und 161 sind die beiden dann an der Macht und ja, wie schon angekündigt, lassen die ersten Herausforderungen nicht auf sich warten. Der Herrschaftswechsel ist wohl auch im Osten des Reiches, an der Ostgrenze des Reiches nicht unbemerkt geblieben und die Parther, die Großmacht des Partherreiches, da die ja begehen nun Vertragsbruch, könnte man sagen. Man hat dort eine ja Großmacht, die dem Imperium gegenübersteht im Osten, auch ein Konkurrent oder ein großer Player zu dieser Zeit, der auch ein ja ernstzunehmender Konkurrent für das Reich zu dieser Zeit ist. Und auch schon davor war. Und man hatte sich ja dort im Osten darauf geeinigt, einen im Grenzbereich sich die Kontrolle ein bisschen zu teilen oder sich zumindest abzusprechen. Das Partherreich besteht aus vielen kleinen Reichen, die einem ja, König, einem obersten Herrscher unterstellt sind. Und im Grenzbereich zwischen Partherreich und Römischen Reich hat man sich immer abgesprochen, wer dort an der Macht ist. Keiner sollte jemanden einsetzen, den er steuern kann, sondern man spricht sich ab. Und ja, nun halten sich die Pater hier nicht mehr an diese Absprache und setzen jemanden ein, den sie beeinflussen können. Und das kann das Römische Reich natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Man muss reagieren, man muss da das Gleichgewicht wieder herstellen und es bricht dort ein Krieg aus. Jetzt könnte Marc Aurel diese erste Auseinandersetzung natürlich dafür nutzen, sich schon als guter Kaiser, als fähiger Kaiser zu beweisen. Er geht aber anders vor. Er schickt Lucius Verus in den Osten, um dort die römischen Truppen anzuführen und bleibt selbst in Rom und kümmert sich dort vor allem auch um innenpolitische Angelegenheiten und hat sicherlich eben auch bei den Paterkriegen, die jetzt ausbrechen, eben Entscheidungen mitgetroffen und von Rom ausgesteuert. Aber wir können eben an diesem Punkt einmal auf die politischen Eigenheiten, auf die Innenpolitik Marc Aurels eingehen. Denn er geht da sehr pflichtbewusst vor, sehr sorgfältig. Wir wissen aus Überlieferungen, dass er sich sehr viel Zeit für Gerichtsurteile nimmt, sehr sorgfältig ist, erst einmal in der Bewertung, im Diskutieren auch über die Sachverhalte. Und er ist sehr gut darin, mit den Senatoren, also mit der römischen Elite, mit der politischen Oberschicht des Reiches zu kommunizieren, was dann letztendlich auch Grundstein dafür ist, dass er sehr, sehr wohlwollend von diesen Senatoren dann auch beurteilt wird, sehr als guter Herrscher beurteilt wird. Und wir haben die literarischen Werke, die wir aus der römischen Zeit, aus der Antike überliefert haben, die sind zum Großteil eben auch von den Senatoren verfasst. Das heißt, da spiegelt sich natürlich die wohlwollende Einstellung, die gute Einschätzung der Senatoren geht direkt in deren Geschichtsschreibung ein, sodass wir heute, wenn wir über Marc Aurel lesen, nur Gutes lesen und seine gute Bewertung eben bis heute sich zu uns übertragen hat. Und wir hatten schon ein bisschen was über die Histoire, über seine philosophische Begeisterung für den Stoizismus gehört. Der spiegelt sich jetzt nicht direkt in seiner Innenpolitik. Also man kann nicht sagen, er war ein sehr philosophisch geprägter Innenpolitiker, dass man das immer merken würde oder dass er das auch so kommuniziert hat, sondern er ist ein sehr pflichtbewusster, ein sehr sorgfältiger Politiker, der auf die Kaisertugenden vor allem auch eingeht, also auf die Liberalitas zum Beispiel. Das ist einer der Aspekte, den wir in der Ausstellung auch beleuchten, also die Freigebigkeit, die Großzügigkeit des Kaisers, dass es Geldgeschenke gibt zu den gegebenen Anlässen, dass es zum Beispiel auch kaiserliches Kindergeld gibt, also dass römische Kinder, die freigeboren sind, unterstützt werden seitens des Kaisers, im finanziellen Bereich. Und das ist aber etwas, das er auch weiterführt. Also das gibt es auch schon vor ihm. Das ist etwas, was eingeführt wurde, zum Beispiel vom Nerva, einem der vorherigen Kaiser. Und das führt er weiter, das baut er aus. Das wird natürlich auch angepasst auf die Umstände der Zeit. Und so kümmert er sich um viele verschiedene Bereiche. Wir haben zum Beispiel auch eine Inschrift in der Ausstellung. Da betont er gegenüber der Stadt Delphi, also Griechenland, dass er die Privilegien, die Rechte, die die Stadt hat, jetzt nach seinem Herrschaftsantritt zusammen mit Lucius Verus weiterführen wird. Also da folgt er dem, was da ist und zeigt auch nochmal seine Großzügigkeit, denn das ganz Interessante auch an dieser Inschrift ist, dass wir erfahren, dass Delphi eine Gesandtschaft nach Rom geschickt hat, um den Kaisern zu gratulieren, um eben Aufwartung zu tun, und sie bringen goldene Kränze mit als Geschenke. Und Margarine und Lucius Verus schicken diese goldenen Kränze zurück. Und das ist eben nicht als Beleidigung gemeint, sondern als ja, Bescheidenheit, dass man diese teuren Geschenke eben nicht braucht, dass diese nicht notwendig sind. Und was sie eben auch anbieten, ist, dass sie die Reisekosten übernehmen. Das ist auch eine ganz, ganz spannende und ja, vielleicht auch amüsante Information für uns heute. Also er bietet an, das zu übernehmen, die Reisekosten, außer die Gesandten hätten angeboten, dass sie die Kosten selber tragen. Und da zeigt sich schon ein bisschen vielleicht an diesen Beispielen, dass Marc Aurel eben, ja, wie schon erwähnt, ein sehr guter Kommunikator ist, was ja eben Grundstein ist für das, was wir heute auch über ihn wissen. Lucius Verus ist ja nach wie vor im Partherkrieg und kommt dann siegreich zurück. Er hat Erfolg an der Ostgrenze des Reiches und kehrt als siegreicher Kaiser zurück. Und ja, man könnte nun ja erwarten, dass er seine Position nun gestärkt sieht und dass er diese jetzt auch nutzen möchte. Tatsächlich ist es aber so, dass die beiden Kaiser einen gemeinsamen Triumph zu feiern. Also sie ziehen gemeinsam als Sieger durch Rom. Es wird groß gefeiert. Etwas, was auch schon über eine Generation nicht mehr passiert ist. Also diese Triumphzüge waren ein ganzes Fest für das römische Volk, also das Volk vom Stadtruhm. Und pompöser Zug durch die ganze Stadt. Es werden erbeutete Waffen, auch Gefangene durch die Straßen geführt. Und ja, beide nutzen diesen ersten Sieg, diesen ersten militärischen Erfolg für die Stärkung ihrer gemeinsamen Kaiserposition. Das ist auch etwas ja, Spannendes, Neues, dass diese Eintracht der beiden Kaiser auch öffentlich zelebriert wird auf Münzen oder auf Darstellungen. Also es werden Bilder auf Münzen geprägt, da stehen sich die beiden Kaiser gegenüber und reichen sich die Hand. Also in dem Handschlag kann man sich das vorstellen, um eben die Eintracht, der lateinische Begriff wäre Concordia, um das zu betonen. Denn die Situation ist ja neu für das Römische Reich, für die Einwohner des Römischen Reiches und muss natürlich auch ein bisschen aufgefangen und kommuniziert werden. Nach den Partherkriegen, ja, das sind nicht die einzigen Kriege, die Marc Aurel und Lucius Verus in ihrer Regierungszeit beschäftigen. Nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts wird es auch an der Donau unruhig und dort brechen dann die sogenannten Markomannenkriege aus. Also Markomannenkriege deswegen, weil eine der Hauptgruppierungen gegen die das Römische Reich in diesen über 12 Jahren Krieg kämpft, die Markomannen sind. Die werden jetzt eben namensgebend für diese Auseinandersetzung. Zum Beginn, als da sich die Bedrohungslage quasi anbahnt, heben die beiden Kaiser noch zusammen neue Truppen aus. Also es werden 2 neue Legionen ausgerufen. Eine Legion hat um die 5.500 Soldaten. Und diese Legion wird nicht ja, in irgendeiner größeren Provinz ausgerufen, sondern mitten in Italien. Und man geht in der Forschung eben davon aus, dass Marc Aurel das tut, und Marc Aurel und Lucius Verus zu diesem Zeitpunkt noch, weil sie eben über die Kommunikationswege, die eben auch über die römische Grenze hinweg funktionieren und bestehen, dass man da ja einschätzen kann, Informationen erhält, die eben diesen nahenden Krieg auch vermuten lassen, ankündigen. Und ja, ganz am Anfang passiert etwas Unvorhergesehenes, denn Lucius Verus stirbt. Er ist unterwegs mit Marc Aurel und auf der Rückreise nach Rom ja, verstirbt er. Wir wissen nicht genau, an was. Vielleicht war es nur ein Herzschlag, ein Schlaganfall. Aber Marc Aurel ist eben ab diesem Zeitpunkt dann allein an der Spitze des Römischen Reiches und wird sich dann die nächsten 12 Jahre, über 12 Jahre bis zu seinem Tod, und er selbst bekommt das Ende dieser Kriege gar nicht mit den Auseinandersetzungen und Konflikten im Donauraum beschäftigen müssen. Er wird quasi, haben wir bei der Innenpolitik schon über den Kaiser Marc Aurel gesprochen und können jetzt quasi, oder tauchen jetzt in die Phase seiner Regierungszeit ein, wo er ganz konkret auch als Feldherr auftreten muss und auch das wieder sehr, sehr pflichtbewusst und sehr sorgfältig tut.
Auf diesen Feldzügen in der Mitte Europas verfasst er eben die Meditation, über die wir jetzt auch schon immer wieder gesprochen haben. Frau Kurze, können Sie uns mehr über diese Schriften erzählen? Ich fand daran vor allem ganz, ganz besonders interessant, dass ja irgendwie auch klar ist, er schreibt das gar nicht für andere, er schreibt das eigentlich ja nur komplett für sich.
Ja, davon geht man heute tatsächlich aus. Also, dass diese Selbstbetrachtung, so wie wir sie heute im Deutschen meistens nennen, auch nicht zu Veröffentlichungen bestimmt worden sind oder zur Veröffentlichung vorgesehen waren. Ja, also ein Leben nach den Regeln der Stoa erforderte tatsächlich tägliche und lebenslange Bemühungen. Also es handelt sich ja um eine Philosophie, die von der Nutzung des Verstandes und auch von der ständigen Vergegenwärtigung und letztendlich auch von der Vorstellung lebt, dass man im Leben auf ein Ziel hinarbeitet, dass man sich ständig eben auch verbessern kann. Und diese täglichen Übungen, die konnten sicher auf ganz verschiedene Art und Weise stattfinden, aber eine Methode war eben, sich schriftlich mit sich selbst auseinanderzusetzen, also sich mit Problemen, die einen gerade plagen, so weit die zu reflektieren, dass man sie in kurzen Sätzen auf einen Punkt bringen kann. Und das ist eigentlich das, was wir mit den Selbstbetrachtungen vor uns haben. Wir beobachten, wie sich jemand wirklich mit sich selbst ringt, um Verbesserungen ringt, mit seinen Schwachstellen ringt. Und das ist, macht die Selbstbetrachtung zu einem extrem greifenden Werk letztendlich. Wenn wir es aufschlagen und ein bisschen darin stöbern, man findet also relativ schnell Dinge, in denen man sich auch selbst wiedererkennt, weil es tatsächlich sehr menschliche Themen sind. Also Marc Aurel beschäftigt sich in den Selbstbetrachtungen so gut wie gar nicht mit der Tagespolitik und auch es gibt nur wenige Passagen, in denen es wirklich konkret um Vorkommnisse oder um konkrete Personen geht. Das meiste ist wirklich relativ abstrakt und dadurch eben sind es ja sehr menschliche Themen, die da angesprochen sind. Also wir sind uns eben auch sehr nah und können uns relativ schnell, wenn man das so liest, sich mit ja, seinen Gedanken einfach folgen. Also das ist schon ganz spannend. Interessant ist, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, dass diese Selbstbetrachtung tatsächlich in der Antike schlicht und ergreifend nicht bekannt gewesen sind. Also wir wissen ja auch nicht, ob Marc Aurel vielleicht noch mehr geschrieben hat. Ne? In der Art, was bekannt ist, ist eben das, was wir heute als Selbstbetrachtung nennen. Wie gesagt, es ist gut möglich, dass er so eine Art der Selbstvergewisserung oder der Übung in schriftlicher Art schon anschiebt. Seiner Jugend vorgenommen hat, das wissen wir nicht, aber wir kennen eben diesen Teil, der dann offensichtlich in seinem letzten Lebensjahrzehnt eben in den Feldzügen an der Donau entstanden ist. Und das ist auch eine Schrift, die war nicht bekannt in der Antike. Also es ist überliefert in den antiken Quellen, dass man wusste, natürlich, das war total bekannt, dass Marc Aurel die Philosophie liebt und da eben auch besonders den Stoizismus. Und es gibt eben aus der Zeit auch schon Quellen, ja, die zeigen, dass bekannt war, dass Marc Aurel auch ein philosophisches Werk verfasst hat. Also Ermahnungen wird es denn im 4. Jahrhundert einmal genannt. Aber zum Werk selbst ist eben zu der Zeit eigentlich nichts bekannt, offensichtlich. Es wird auch nicht neuer genauer beschrieben. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was mit diesem Werk dann die nächsten Jahrhunderte passiert. Aber es scheint irgendwie oder es ist irgendwie überliefert. Wir wissen nicht in wie vielen Versionen. Aber um 900 etwas gibt es dann einen ersten Hinweis wirklich darauf, dass jemand das gelesen hat. Und zwar ist das ein Briefwechsel zwischen zwei christlichen Geistlichen im heutigen Kappadokien. Das gehörte zum Byzantinischen Reich. Und die beiden tauschen sich über dieses Werk vom Kaiser Marc Aurel aus, dass der eine wohl hat ja besorgen können und er lässt es gerade abschreiben, um das zu retten. Und da die beiden korrespondieren eben über dieses Werk. Also das ist das erste Mal wirklich schon viele hundert Jahre nach dem Tod von Marc Aurel, wo es einen konkreten Hinweis auf dieses Werk gibt. Und im Westen, also in Europa, dauert es dann noch sehr, sehr, sehr viel länger. Also erst im 15. Jahrhundert gibt es dann Hinweise darauf, dass dieses Werk dann ja in einer Abschrift hier nach Europa kommt. Und dann wird auch zum ersten Mal kurze Zeit später daraus zitiert. Und dann haben wir wirklich diesen ganz großen Game Changer, als 1558, 1559 diese Handschrift, die ja ursprünglich auf Griechisch verfasst worden ist, ins Lateinische übersetzt und dann gedruckt erscheint. Und dann beginnt so ein Siegeszug tatsächlich dieser Schrift. Denn das ist ja jetzt das Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, ne, in dem man eben auch wirklich auf ja, solche Neuentdeckungen wartet. Also es gibt viele Gelehrte, die durchkämmen die alten Klosterbibliotheken auf der Suche nach unbekannten, lange Zeit verschollenen Schriften. Und die werden dann veröffentlicht. Und so geschieht es eben auch mit den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel, die dann eben durch diese lateinische Übersetzung diesem Kreis der Gelehrten dann zumindest erstmal in ganz Europa zugänglich werden. Und von dieser lateinischen Übersetzung entstehen dann in kurzer Zeit sehr schnell viele Übersetzungen in viele europäische Sprachen. Und das passt eben auch ganz wunderbar in diese Zeit des 16. Jahrhunderts, wo man sich eben nicht nur für die Antike sehr begeistert, sondern wo es dann eben auch so ein Ideal gibt von dem, ja, gelehrten Herrscher. Und dieser gelehrte Herrscher, der wird dann eben ganz stark auch schnell mit Marc Aurel identifiziert, sodass man so eine Art Role Model in Marc Aurel sieht, eben für auch ja, die Herrscher der Zeit.
Gehen wir noch einmal zurück in die Ereignisgeschichte. Es gibt noch einen Faktor, der für seine Herrschaft prägend war, und das war die sogenannte Antoninische Pest, eine Pandemie, die das Römische Reich arg traf. Und auch wenn jetzt schon öfters rauskam, dass wir nicht zu krampfhaft nach Verbindungen zwischen seiner privaten Philosophie und seiner öffentlichen Herrschaft schauen sollten, was fand während dieser Antoninischen Pest statt und finden wir vielleicht auch da dann doch stoische Umgänge mit dieser Katastrophe?
Ja, die sogenannte Antoninische Pest ist eine sehr komplexe Angelegenheit, eine sehr spannende Angelegenheit, denn so viel wissen wir über sie nicht. Und man sollte auch betonen, dass man von der sogenannten Antoninischen Pest oder von der Pest zur Zeit Marc Aurels eigentlich so gar nicht sprechen kann. Es gibt eine Überlieferung, die Entstehungsgeschichte der Antoninischen Pest ja überliefert. Und da wird erzählt, dass während der Partherkriege im Osten des Reiches eine Büchse geöffnet wird und daraus entsteigt quasi der Pesthauch und breitet sich dann mit den zurückkehrenden römischen Soldaten im Römischen Reich aus. Das ist eben diese eine große Krankheitswelle. Das wird in der Forschung sehr stark angezweifelt, beziehungsweise lässt sich archäologisch nicht so fassen. Vielmehr ist man heute der Meinung, dass es sich um Krankheitswellen handelt, die immer wieder an verschiedenen Stellen im 2. Jahrhundert im Römischen Reich viele Opfer fordern, natürlich. Aber wir können, und das sollte man betonen, wir können uns die sogenannte Antoninische Pest zur Zeit Marc Aurels nicht wie die ja, mittelalterliche Pest vorstellen, die einmal über das Land geht und ja eine ja viele, viele Opfer fordert. Und es ist immer die gleiche Krankheit. Und das ist sehr interessant, eben an diesem Aspekt. Und da gibt es in der Ausstellung eben einen Raum dazu, weil dieses Thema so schwierig zu fassen ist und gleichzeitig aber auch so interessant ist. Es gibt auch viele verschiedene Begriffe für diese Krankheiten. Also Louis ist eins davon, ein Begriff dafür. Und wie sehr Marc Aurel das ja beschäftigt hat oder wie sehr er da vielleicht auch dann mit seinen philosophischen Gedanken damit umgehen musste, das ist gar nicht so gut greifbar. Wir wissen aber, dass sein kaiserlicher Leibarzt sich mit den Krankheitsbildern dieser Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt hat, Gandhi heißt, dieser ganz berühmte Arzt zu dieser Zeit, der dann auch verschiedene Lehren entwickelt hat, die Säfte-Lehre entwickelt hat, dass die Körpersäfte im Gleichgewicht sein müssen, damit es den Menschen gut geht, und zu dieser Zeit eben praktiziert hat und auch gesagt hat, dass er viele, viele Kranke behandelt und heilungswürdig ist. Ja, es war definitiv eine Herausforderung zur Zeit Marc Aurels, mit der er sich sicherlich auch auseinandersetzen musste. Aber ja, wie viel das ihn als Kaiser persönlich beschäftigt hat, das ist schwer zu fassen.
Bevor wir gleich noch darüber sprechen, wie das alles dann in eine Ausstellung reinpasst, Sie haben ja auch schon einige Aspekte und Exponate erwähnt, irgendwann wird auch das Leben des Marc Aurels zu Ende gehen. Wie geschieht das und was sind die Folgen für das Römische Reich?
Ja, Marc Aurel bekommt das Ende der sogenannten Markomannenkriege selbst nicht mehr mit. Zuvor, schon erwähnt, über 12 Jahre dauern diese Kriege im Donauraum an. Während dieser Kriege passieren auch noch 2 ganz spannende Ereignisse. Zum einen haben wir ja auch schon von Faustina gesprochen, also von Marc Aurels Frau, von der Kaiserin zu dieser Zeit, Tochter von Antoninus Pius. Und die beiden haben glückliche, eine vorbildhafte Ehe. Das Römische Imperium feiert dieses Kaiserpaar als Ideal. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Ehe sehr kinderreich ist. Also wir können mindestens 11 gemeinsame Kinder fassen. Das kann man vor allem anhand von Münzprägungen untersuchen, denn jede Geburt eines kaiserlichen Kindes wird groß gefeiert und wird im Reich eben durch Münzbilder verbreitet. Schätzungen in der Forschung gehen sogar bis zu 14 hoch. Also das muss man sich mal vor Augen führen, was das für auch für Faustina was bedeutet haben muss. Und Faustina ist eben nicht, bleibt nicht in Rom, sondern geht mit um das Krisengebiet, also hält sich auch im Donauraum auf und ist eine, ja, zeigt auch da ja sorgfältige, pflichtbewusste Qualitäten als Kaiserin. Und das führt letztendlich nach einem sehr wichtigen Sieg für die Römer dazu, dass die Soldaten sie zu ihrer Schutzherrin ausrufen. Sie bekommt den Titel Mutter der Heerlager, Mater Castrorum heißt das dann auf Latein. Und sie wird damit in diese religiöse, politische Ebene zwischen Kaiser und Militär aufgeräumt. Sie hat jetzt eben eine Schutzfunktion für das römische Heer, etwas, was es zuvor nicht gab. Also das muss man betonen. Sie ist die allererste, die diesen Titel erhält. Und mit Faustina zusammen sind auch immer wieder Teile der Kaiserfamilie mit im Krisengebiet und eben auch Commodus. Denn was unter Marc Aurel auch passiert, ist eben nun, dass das Ende des Adoptivkaisertums eingeläutet wird. Ja, viele Kinder wurden auch deswegen gefeiert, weil man eben als römisches Reich nun hoffen konnte, dass es einen Kaisersohn nun endlich einmal geben wird, der dem aktuellen Kaiser nachfolgt. Und in Marc Aurels Fall ist das jetzt Commodus, der das Kindheitsalter überlebt, der heranwächst und auch nun im Zuge der Markomannenkriege, während der Kriege, zum Nachfolger Marc Aurels aufgebaut wird und auch noch vor Marc Aurels Tod zum Mitkaiser aufsteigt. Und für dieses sehr forcierte Aufbauen des Commodus als Nachfolger gibt es ein Schlüsselereignis, könnte man sagen. Denn ja, es passiert etwas sehr Ungeheuerliches, denn es lässt sich noch zu Lebzeiten Marc Aurels ein weiterer Mann zum Kaiser ausrufen. Das ist etwas, was man einfach nicht tut, was auch lebensgefährlich ist. Und das erfährt dann Avidius Cassius auch ziemlich schnell. Avidius Cassius ist eigentlich ein berühmter, ein fähiger, auch ein wertgeschätzter Mann zur Zeit Marc Aurels, der selbst sehr viele militärische Erfolge eingefahren hat für Marc Aurel. Und Ja, in der Überlieferung wird erzählt, dass er vielleicht ja einer Fehlinformation auch aufgesessen hat, die ihm erzählt hat, dass Marc Aurel vielleicht also schon tot sei oder bald sterben würde und dass es nun eben jemanden braucht, der seine Position einnimmt. Und das führt dazu, dass sich Avidius Cassius, dass sich dieser Militär dann wohl zum Kaiser ausrufen lässt, ziemlich schnell aber seinen Fehler dann auch bemerkt. Und natürlich wäre es an Marc Aurel, da jetzt zu reagieren und seinen Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. Das muss er selber aber gar nicht tun. Bevor er reagieren kann, wird Avidius Cassius aus den eigenen Reihen ermordet. Die Situation regelt sich ziemlich schnell von selbst. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Hanwach-Moment, ein Hinweis darauf, dass im Reich wohl noch nicht ganz klar ist, wer Marc Aurel denn nachfolgen wird. Und das führt dazu, dass Commodus, dass sein Sohn nun dann sehr, sehr deutlich in die Position des Thronfolgers, in die Position des Kronprinzen und dann eben auch gegen Ende der Markomannenkriege auch zum Mitkaiser gemacht wird. Ja, um 180, mitten in den Kriegen, stirbt Marc Aurel dann auch tatsächlich im Feldlager, also mitten im Kriegsgeschehen. Man weiß nicht genau, wo. Es gibt zwei Theorien. Zum einen wird Vindobona, also das heutige Wien, genannt in den Quellen, in den Überlieferungen, aber auch ein Ort in der Nähe von Sirmium im heutigen Serbien. Da ist man in der Wissenschaft überlegen, ob es da aufgrund des Namens Bologna, das ist der Standort in der Nähe von Sirmium, ob es da nicht zu einer Verwechslung kommt. Denn Bologna und Vindobona sind natürlich sehr nah beieinander. Also da hat man diese zwei Möglichkeiten, Wien oder in der Nähe von Sirmium. Und er stirbt dort vermutlich an Krankheit, auch einfach, weil er schon sehr hochbetagt war und ein sehr aufreibendes Leben jetzt auch als Kaiser geführt hat, führen musste aufgrund der Kriege. Wir wissen aber nicht genau, an was. Also man erinnert sich vielleicht auch an den Gladiator-Film, an den ersten, wo postuliert wird, dass er ermordet wird vom Commodus. Das ist, das kann man nicht sagen, kann man nicht genau sagen. Und es tritt auch da so ein, wie Marc Aurelius nun geplant hat, denn Commodus folgt ihm nach, der zunächst einmal damit beschäftigt ist, dann auch die Markomannenkriege zu beenden und zu einem Abschluss zu führen, der dann mit Verträgen, mit Absprachen auch als Sieg oder als Erfolg gewertet werden kann.
Marc Aurel führte ein bewegtes Leben und wurde, das haben wir schon erwähnt, in seiner Herrschaft schon als ein guter Kaiser angesehen. Frau Kurze, wie stellt man so ein vielfältiges Thema mit Blick auf den Stoizismus und auch noch mit einer kritischen Reflexion der Frage aus, war Marc Aurel wirklich ein guter Herrscher? Also was kann man da in Ihrer Ausstellung sehen und wie gehen Sie mit diesen vielen Fragen um, die sich um Marc Aurel ja auch spinnen?
Ja, wir müssen natürlich in der Ausstellung uns auch fokussieren. Wir haben hier etwa 1000 Quadratmeter und viele hundert Exponate in der Ausstellung, 14 Ausstellungsräume. Das ist wunderbar viel, aber es kann auch schnell zu viel werden. Deshalb ist es für uns immer wichtig, dass wir, wenn wir das Ausstellungskonzept entwickeln, dass wir uns auch wirklich auf dem roten Faden einigen. Und die Leitfrage für unsere Ausstellung, mit der wir ständig gearbeitet haben, war, warum gilt Marc Aurel als guter Kaiser? Denn ist Marc Aurel ein guter Kaiser? Ist eine Frage, die schon wieder schwierig ist. Also wir zeigen Marc Aurel und sein Leben und versuchen die Bewertung für Marc Aurel eigentlich aus seiner Lebenszeit, also aus dem zweiten Jahrhundert, also aus der römischen Zeit her zu beantworten. Also wir versuchen wirklich klarzumachen, was sind in dieser Zeit die Wünsche und die Ansprüche, die einen römischen Kaiser gestellt werden, unabhängig, ob das ist Marc Aurelius oder ein anderer römischer Kaiser. Die Anforderungen, die ein römischer Kaiser in den Augen der Bürger zu erfüllen hat und in den Augen der Bevölkerung des Römischen Reiches, sind eigentlich immer dieselben. Und dann ist natürlich jetzt interessant, und das zeigen wir ja auch in der Ausstellung, was macht denn eigentlich das Leben von Marc Aurel aus? Was ist seine Biografie? Was sind auch die Herausforderungen, mit denen er kämpfen muss? Was sind eben, ja, welche Kriege führt er? Das zeigen wir ja relativ ausführlich. Und dann müssen wir versuchen, das natürlich zusammenzubringen. War Marc Aurel ein guter Kaiser? Das ist eine Frage, die kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Warum gilt er als guter Kaiser? Ist eine Frage, die kann man wieder anders beantworten. Also war Marc Aurel ein guter Kaiser? Ja, in den Augen der Römerinnen und Römer, ja. Weil wir aber heute wissen, dass er eben dieses philosophische Werk verfasst hat, da gibt es eben dann oft eine Reihe von Missverständnissen. Denn ich denke, Marc Aurel ist kein guter Herrscher im Sinne des 21. Jahrhunderts. Also Frage nach Menschenrecht oder nach Gleichberechtigung oder eben auch nach Verteilung der Macht in einem staatlichen oder gesellschaftlichen System. Das ist ihm vollkommen fremd, denn das spielt im 2. Jahrhundert eigentlich keine Rolle. Oder auch beispielsweise das Leben der vielen Sklavinnen und Sklaven im Römischen Reich. Also das ist manchmal auch wirklich schwierig, das auseinanderzubringen, denn Marc Aurel spricht ja selbst auch von der Gemeinschaft der Menschen. Na, aber er meint eben nicht, dass Männer, Frauen gleichberechtigt sein müssen oder sollten, und er will auch nicht die Sklaverei aufheben. Also er ist eigentlich in seinem Wirken ein Politiker, ein Kaiser, der in erster Linie an die Vorgehensweise seiner Vorgänger Kaiser anknüpft politisch und von dem eben auch Dinge erwartet werden, die wir heute überhaupt nicht mehr gutheißen würden im 21. Jahrhundert. Also man darf eben nicht denken, dass durch diese große Leidenschaft für Philosophie Marc Aurel irgendwie seiner Zeit voraus gewesen wäre. Was wir zeigen mit dieser Frage, warum gilt Marc Aurel als guter Kaiser, ist, dass wir Ende der Ausstellung versuchen, diese beiden Seiten des Kaisers irgendwie auch nochmal zusammenzubringen. Also wir haben einerseits diesen Privatmann, muss man sagen, Marc Aurel, der sich total begeistert und für die römische Philosophie der Stoa und auch nach dem Stoizismus lebt und das eben auch sehr, sehr ernsthaft. Also er wirklich ein ernstzunehmender Philosoph ist, aber auf seine, ja, in seinem politischen Handeln werden aber ganz andere Dinge von ihm erwartet, nämlich auch, dass er wirklich brutale Kriege führt. Und das ist für ihn und auch für die Menschen im Römischen Reich offensichtlich überhaupt kein Gegensatz. Und unsere heutige Bewertung als Marc Aurel, als Philosophenkaiser, die ist tatsächlich erst noch gar nicht so alt, ne? Dadurch, dass die Selbstbetrachtung, also seine philosophischen Schriften, auch noch gar nicht so lange eigentlich bekannt sind. Und es ist eigentlich ein Bild, was sich mit der Neuzeit und der Moderne erst entwickelt hat. Und das versuchen wir auch am Schluss der Ausstellung nochmal ganz deutlich zu zeigen, dass Marc Aurel schon durch die Zeiten als guter Kaiser gilt, aber das eben aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und ja, also wir wünschen uns, dass wir diese Problematik oder diese verschiedenen Ebenen in der Ausstellung relativ, ja, deutlich machen. Also, dass wir das also ganz gut dann eben auch den Gästen beibringen können. Das ist ja sowieso auch immer unser Ziel, was über allem steht, wenn wir eine große Ausstellung machen, dass alle Gäste die verstehen können, egal ob man nun ja Vorkenntnisse hat zur römischen Zeit oder nicht, dass alle, die sich eben interessieren für das Thema, eben auch mitarbeiten können.
Zum Abschluss eine dann doch eher basale Frage, aber mit Blick auf die Ausstellung immer wieder spannend. Erst Frau Huber und dann Frau Kurze. Welches Exponat finden Sie denn spannendsten? Worauf sind Sie stolz? Worüber freuen Sie sich, dass Sie das präsentieren können?
Da hat man natürlich immer die Qual der Wahl. Vor allem, wenn jetzt in meiner Position man ja sich bei jedem Objekt immer auch etwas gedacht hat und auch, ja, jedes Objekt hat seine Funktion bei uns in der Ausstellung. Und das ist auch immer eine wichtige. Eins meiner Lieblingsobjekte, und deswegen formuliere ich das jetzt auch so, ist eine Inschrift, die uns ganz deutlich Marc Aurel als Kronprinz überliefert. Denn wir haben, das ist eine Marmortafel, die ursprünglich mal viel größer war als das Stück, das wir jetzt in der Ausstellung präsentieren können. Und auf dem Teil, der eben heute erhalten ist, sieht man zum einen den ganz fein, ganz sorgfältig eingravierten Namen Aurelius, also ein Bestandteil von Marc Aurels dann vollständigen Namen. Und unten drunter hat sich das der Begriff Cäsar erhalten, also der lateinische Begriff für die Position als Thronfolger und Kronprinz. Und diese Inschrift muss am offiziellen Gebäude gehangen haben, um dort eben ja ein Bau zu Ehren Marc Aurels oder auch im Auftrag der Kaiserfamilie mit Schwerpunkt auf Marc Aurel dann geziert haben. Und die stammt aus Mailand. Die Mailänder sind auf diese Inschrift sehr, sehr stolz, denn es ist eine der wenigen Inschriften, die dort eben mit der Kaiserfamilie in Verbindung gebracht werden kann. Und ja, normalerweise sind Inschriften immer sehr unübersichtlich. Es ist sehr viel Text, der oft auch schwer zu lesen ist. Und bei dieser Inschrift sind die Buchstaben eben wie frisch gemeißelt, sehr, sehr gut zu lesen. Und für uns in der Ausstellung eben ganz toll, dass Aurelius Caesar dann auch noch zu lesen ist und gut erhalten ist.
Ja, es ist tatsächlich schwierig mit den Lieblingsexponaten. Ne? Es ist natürlich, der Stolz ist wirklich ganz groß, wenn wir dann aus den großen Häusern in Italien oder Frankreich und Großbritannien dann unsere Zusagen bekommen und da auch wirklich ganz tolle Stücke kriegen, die nicht nur schön sind, sondern die eben auch genau das erzählen, was wir im Ausstellungsrundgang vorhaben. Ja, ich habe mich jetzt hier für die Ausstellung vor allem mit dem Thema der Philosophie auseinandergesetzt. Da haben wir uns dazu entschieden, dass wir das nicht mit antiken Exponaten machen, denn es geht ja bei der Philosophie ja auch darum, dass man sie sich vergegenwärtigt. Da ist sie letztendlich auch was Überzeitliches. Aber ich glaube, was uns gut gelungen ist, ist ein teilweise Nachbau der Marc-Aurel-Säule in Rom. Es ist natürlich jetzt kein Original, aber ich glaube, das ist trotzdem in der Ausstellung eine ganz tolle Station, weil das ja die offizielle Repräsentation dieses blutigen Markomannenkrieges zeigt, wo eben auf dieser Säule für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rom hier nochmal diese Kriege aus der Sicht der Römer dargestellt sind, natürlich vor allem eben die vielen gewonnenen Schlachten, die dann hier dargestellt werden. Und da wird, glaube ich, nochmal ganz stark klar, welchen Blick eigentlich die römische Bevölkerung auf Marc Aurel und seine Herrschaft bekommen sollte, nämlich die eben eines Feldherrn und auch recht gnadenlosen Herrschers. Also darin wirklich Dinge dargestellt, die wir heute im 21. Jahrhundert als schreckliche Kriegsverbrechen begreifen würden. Also Frauen und Kinder, die verschleppt werden, Dörfer, die niedergebrannt werden. Also das finde ich wirklich auch nochmal einen schönen Bruch zu dieser Erzählung, dieses ja auch vermeintlich aus der heutigen Sicht guten und edlen Menschen Marc Aurel und zeigt eben, finde ich, auf eine ganz wunderbare Art und Weise, dass wir unsere heutigen Maßstäbe an einen guten Menschen oder an einen guten Kaiser oder einen guten Herrscher wirklich auf eine Person des 2. Jahrhunderts überhaupt gar nicht anwenden können.